Ja, dabei haben wir halt entdeckt, dass die Klienten eine sehr gute Idee zu ihrem digitalen Leben haben und auch viele digitale Geräte schon nutzen und eher die Mitarbeiter auch so einen leichten Technikstress entwickelt haben.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute mit Jerome Major und Christina Ising aus der Lebenshilfe Brakel, da sich ja in der Vergangenheit schon vermehrt von der Hörerschaft gewünscht wurde, nicht nur das Thema Altenhilfe abzudecken, sondern auch mal in andere Bereiche reinzuschnuppern, in diesem Fall eben die Eingliederungshilfe. Hallo Christina, hallo Herr Major.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, guten Tag, hallo. Wir können uns gerne auch duzen.
Ja, dann machen wir das doch. Hallo Jerome.
Ja, hallo. Schön, dass wir dabei sein können.
Dann einmal am Anfang die übliche Frage, wäre es möglich, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt? Also was ist aktuell eure Position bei der Lebenshilfe Brakel? Vielleicht auch zwei Sätze zur Lebenshilfe Brakel selbst, also wie groß und was ist das Leistungsangebot? Klärt mich doch mal auf.
Ja, sehr gerne. Und zwar heißen wir Lebenshilfe Brakel Wohnbildung Freizeit, sind eine gemeinnützige GmbH und da steckt auch schon so ein bisschen der Kern drin. Also was wir tun, ist im Grunde Menschen zu unterstützen, die ja Hilfe brauchen in ganz vielfältigen Bereichen. Wir unterstützen Menschen vornehmlich mit einer geistigen Behinderung. Das ist auch so der Schwerpunkt des Feldes von Lebenshilfen, ganz klassisch entstanden in den 60er Jahren. Haben uns da aber weiterentwickelt und haben zum Beispiel auch zwei Schulen. Das sind sogenannte Förderschulen für Kinder mit einem Schwerpunkt geistige Entwicklung, die wir da unterstützen. Und gehen aber auch zum Beispiel andere Wege, haben Pflegedienst, der inklusiv ist, der auch die klassische Oma, den klassischen Opa von nebenan versorgt, aber auch dann auf Menschen mit geistiger Behinderung, wenn man so sagen will, auch spezialisiert ist. Ja, insgesamt versuchen wir als Dienstleister, machen halt eine Arbeit, eine Dienstleistung für Menschen, die auch Menschen erbringen. Geht es einfach darum, dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie Lust haben zu arbeiten. Und das ist dann auch insbesondere mein Schwerpunkt hier als Geschäftsführer, zu gucken, dass es allen gut geht. Geht es den Mitarbeiterinnen gut, geht es auch den Kunden, den Klientinnen gut. Und da versuchen wir täglich ein wenig was beizutragen.
Und Christina, was ist deine Rolle im Unternehmen?
Genau, also mein Bereich ist der absolute Bereich Wohnen. Also ich bin die Bereichsleitung Wohnen. Ich kümmere mich um unsere besonderen Wohnformen, um das ambulant begleitete Wohnen, das Wohnen in Gastfamilien und mache auch Projekte mit der Zielgruppe. Das heißt, da haben wir auch das Thema Digitalisierung sehr stark etabliert. Und wir gucken halt einfach, was brauchen unsere Klienten zum Thema Wohnen? Wie fühlen sie sich wohl, aber auch in ihrer Freizeitgestaltung? Also all die Bereiche decken wir ab, indem ich Konzepte dafür schreibe, mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehe, aber auch mit den Klienten ihre Wünsche und ihre Ideen für ihr Leben umzusetzen.
Wir haben uns ja über ein Projekt namens Rookie damals kennengelernt. Bevor wir darauf gleich vielleicht näher eingehen, mal die allgemeine Frage, wie ist denn das Thema Digitalisierung, IT bei euch im Unternehmen generell angesiedelt? Also habt ihr eine eigene Digitalabteilung, IT-Abteilung? Habt ihr bestimmte Ansprechpartner, die genau für dieses Thema verantwortlich sind? Oder ist das sozusagen eher den einzelnen Bereichen überlassen?
Ja, also ich meine, wir hätten das vor circa fünf, sechs Jahren angefangen aufzubauen. Also ich bin jetzt hier seit knapp 10 Jahren in der Geschäftsführung und irgendwann haben wir schon gesehen, dass das Thema so groß wird, dass wir da eine eigene IT-Abteilung auch brauchen. Aktuell haben wir einen IT-Manager und noch zwei weitere Mitarbeiter in der IT. Und das ist einfach wichtig, weil es ist ja im Grunde alles digitalisiert, ne? Also im Grunde angefangen von den Dienstplänen, auch über die entsprechenden Hilfepläne. Es geht ja gar nicht mehr ohne. Und man sieht auch, dass es einfach wichtig ist und auch zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beiträgt, wenn ich dann einfach auch meinen Dienstplan zum Beispiel digital auf dem Handy habe. Ja, und da müssen wir einfach dran sein. Das sehen wir gleich auch vielleicht nochmal, wenn wir zum Projekt kommen. Da haben wir auch eine App entwickelt, wo man zum Beispiel einfach seinen Krankenschein hochladen kann, wo man Dienste einfach tauschen kann. Also es gehört auch einfach für junge Leute dazu, dass wir hier digital sind. Und das geht dann einfach durch alle Bereiche und da brauche ich eine professionelle IT-Abteilung.
Also ist das in den Lebenshilfen generell schon so Standard, dass die alle digitalen IT-Abteilungen haben? Also in der Altenhilfe mal zum Vergleich ist es eigentlich immer noch unüblich. Da bleibt es ja meistens irgendwo im Qualitätsmanagement oder einem designierten Projektmanager hängen. Wie ist denn das bei den Lebenshilfen? Habt ihr da einen Einblick?
Ja, also ich glaube, da machen sich zunehmend auch die Lebenshilfen auf den Weg. Ich glaube, wir sind da schon relativ gut und relativ weit. Aber alle Lebenshilfen werden auch mittlerweile ein digitales Personaleinsatzplanungstool einfach haben. Und mittlerweile ist es auch so, da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen, Christina, dass auch die gesamte Hilfeplanung unseres Kostenträgers, der Landschaftsverbände, auch digitalisiert wird. Und dann geht es einfach nicht mehr ohne. Ne?
Genau, also wir haben intern schon ganz früh damit angefangen, uns mit digitalen Leistungsabrechnungen zu beschäftigen, dass wir halt einfach geguckt haben, wir setzen Handys bei unseren Mitarbeitern ein, wo direkt, wenn wir zum Klienten fahren, quasi dort aufgenommen wird, was machen wir, welche Leistungen erbringen wir, an welchen Zielen wird gemeinsam gearbeitet. Der Klient unterschreibt digital auf unserem Handy und bestätigt damit, dass wir quasi unsere Leistungen im Bereich ambulant begleitetes Wohnen erbracht haben. Seit jetzt, erst im 3. ist es so, dass wir beim Landschaftsverband mit dem sogenannten Per-Se-Programm arbeiten. Dort geht es jetzt nur noch um digitalen Datenaustausch zum Hilfebedarf unserer Klienten. Das heißt, wir verhandeln quasi nur noch über die digitale Ebene, über Fachleistungsstunden, Bedarfe der Menschen, Ideen zum Wohnen. Die werden auch dann nur noch fast zum größten Teil über Videokonferenzen abgedeckt, wenn man nochmal ein persönliches Gespräch machen möchte. Es ist sehr wenig nur noch in einem Face-to-Face-Kontakt.
Ja, spannende Entwicklung da auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt einmal auf das Projekt schauen, was euch die letzten Jahre so beschäftigt hat, nämlich das Projekt Rookie. Christina, kannst du da vielleicht mal ein, zwei Sätze zu sagen, worum ging es da eigentlich?
Genau, also wir müssen da nochmal auf die Corona-Pandemie leider zurückschauen, auch wenn sie für uns jetzt fast erledigt ist. Also wir haben im August 2020 überlegt, es ist alles ganz komisch durch Corona. Unsere Klienten wurden alle weggesperrt, etwas, wenn man das mal so sagen darf. Wir hatten Kontaktbeschränkungen, wir durften keine Besuche mehr in unseren Einrichtungen haben und haben einfach überlegt, wie können wir trotzdem soziale Beziehungen aufrechterhalten, wie können wir Kontakte knüpfen, wie können wir Anregungen im Alltag schaffen, und haben dann von der Stiftung Wohlfahrtspflege einen Förderstrang entdeckt, Digitalisierung stärken, Zugänge erhalten, und haben einfach mal überlegt, Mensch, Digitalisierung könnte auch ein tolles Thema sein, auch für unsere Klienten innerhalb der pädagogischen Arbeit. Und haben beim Träger einfach mal überlegt, wie könnte so ein Projekt für uns aussehen. Und dazu haben wir eine Projektidee entwickelt. Dadurch ist das Projekt Rookie halt entstanden, wo wir aber gesagt haben, es ist bestimmt ganz toll, ganz viel Hardware in den Einrichtungen zu haben, aber das reicht halt einfach nicht aus. Auch wenn der Care-Table eine ganz tolle Sache ist, aber ich muss ihn ja auch sicher bedienen können. Und auch die Mitarbeiter müssen einfach schauen, wie kann ich das pädagogisch umsetzen? Und da haben wir halt eine Idee zu entwickelt, und die hat der Stiftung Wohlfahrtspflege gut gefallen. Und so bewegen wir uns seit 3 Jahren zu dem Thema digitales Arbeiten in der Eingliederungshilfe.
Ja, also das war auch einfach eine coole Zeit, euch damals über dieses Projekt kennenzulernen mit dem Caretable. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt da auch einige Erkenntnisse draus gezogen, jetzt nicht nur in Bezug auf den Caretable, sondern ganz generell auf die Affinität sowohl der, ich sag mal, eurer Klienten als auch der Mitarbeitenden bei dem Thema. Was waren denn da so eure Haupterkenntnisse? Also du hast ja eine davon schon angesprochen, also einfach nur die Hardware auf die Wohnbereiche bringen und dann die Leute sich selbst überlassen, funktioniert scheinbar nicht.
Also grundsätzlich sind wir ja erstmal von unserer Idee ausgegangen, und das muss ja nicht immer die richtige sein. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Leute erstmal fragen, was wünschen sie sich eigentlich zu dem Thema? Und da hatten wir halt die wissenschaftliche Begleitung der FH Bielefeld mit drin und haben gesagt, wir fragen sowohl die Klienten, Bewohner in unseren Einrichtungen, aber auch die Mitarbeiter. Was denkt ihr zum Thema Digitalsein? Was braucht ihr? Was für Stress bedeutet das für euch? Wo kennt ihr euch mit aus? Sodass wir erstmal nur geguckt haben, so wie ist denn das Mediennutzungsverhalten überhaupt? Und daraus vielleicht Rückschlüsse für uns zu ziehen, wo läuft es gut, wo ist mehr Bedarf, wo müssen wir hingucken. Und dabei haben wir halt entdeckt, dass die Klienten eine sehr gute Idee zu ihrem digitalen Leben haben und auch viele digitale Geräte schon nutzen und eher die Mitarbeiter auch so einen leichten Technikstress entwickelt haben, weil halt auf einmal Dokumentation digital sein muss. Ich muss meine Dienste digital erfassen. Also da war einfach eine ganz andere Idee dahinter, dass es auch Stress bedeutet. Und dann haben wir einfach überlegt, wie kriegen wir das zusammen, dass es eine positive Lernsituation gibt, dass die Klienten ihr Potenzial erkennen können und sagen, ey, ich bin total gut in dem Thema digitale Medien, und der Mitarbeiter aber auch sagt, so ein Stress ist es eigentlich gar nicht. Wir können da gemeinsam irgendwie gut zu dem Thema arbeiten. Und haben dann überlegt, wir brauchen Schulungen. Wir brauchen Medienkompetenzschulungen, und haben dann mit dem Pixel-Labor zusammengearbeitet und haben dann inklusive Fortbildung konzipiert, die sowohl die Mitarbeiter als auch unsere Klienten angesprochen haben, und haben dann eine große Fortbildungsoffensive gestartet zum Thema Medienkompetenzerweiterung.
Und wie liefen solche Schulungen oder Workshops dann in der Regel ab? Also wir durften ja mal in der Vergangenheit auch an ein, zwei Fokusgruppen-Workshops mit dran teilnehmen, aber vielleicht mal für die Hörerschaft.
Also wir haben erstmal gesagt, wir wollen das Thema nicht eingrenzen, sondern erstmal die Tür öffnen und sagen, was bedeutet digital sein für euch? Was wollt ihr wissen? Und haben dann eine Basisschulung gemacht und haben da immer einen Mitarbeiter, einen Klient als Tandem gefunden, die zusammen quasi die Schulung wahrgenommen haben als Fortbildung. Und haben erstmal gesagt, so, was haben wir in den Einrichtungen? Wir haben Laptops, wir haben iPads, ihr habt Smartphones, ihr habt den Caretable, also all die Hardware, die wir auch gekauft haben innerhalb dieses Projektes. Und kennt ihr euch damit aus? Was habt ihr für Ängste? Was habt ihr für Berührungspunkte? Könnt ihr euch das vorstellen, damit zu arbeiten? Was braucht ihr dafür? Und haben jetzt dann erstmal nur geschaut, so damit Sicherheit im Alltag mit den digitalen Medien entsteht. Gar nicht mit dem Effekt, dass da überweist, wie über ein Wissen transportiert werden muss, sondern einfach nur, ich traue mich, ich habe keine Angst vor digitalen Geräten und habe keine Angst, irgendwie was falsch zu machen oder sich selbst zu beschränken sozusagen in dem Bereich. Und das haben wir mit 200 Menschen gemacht, diese Schulung. Also die bestanden aus Mitarbeitern und Klienten und haben in der Zeit gemerkt, dass es Menschen gibt, die besonders affin sind zu dem Thema digitale Medien und digitales Leben. Und die haben wir dann ganz explizit angesprochen, aber auch wieder in einem Tandem-Setting. Wir haben halt gesagt, es geht nicht nur Klienten oder nur Mitarbeiter, sondern das muss auf Augenhöhe passieren. Wenn der Klient den Raum kriegt, muss der Mitarbeiter den Raum kriegen oder andersrum. Ohne wenn der Mitarbeiter den Raum nicht gibt, kann der Klient sich nicht entfalten. Und haben dann Experten-Tandems ausgebildet für jede Einrichtung bei uns. Und die sind dann unsere Rookie-Experten geworden und haben quasi den Auftrag gekriegt, Digital-Experte bei uns zu werden.
Gab es da bestimmte Situationen oder bestimmte Reaktionen, die euch in der Zeit besonders positiv überrascht haben?
Ja, dass Klienten so wenig zugetraut wurde am Anfang und die Mitarbeiter absolute Aha-Effekte hatten, wo gesagt haben, dem hätte ich nie zugetraut, dass der mit einem Tablet umgehen kann oder dass der überhaupt mal 3 Stunden in so einer Schulung sitzen kann und das aushalten kann, weil er sonst nach 10 Minuten oft die Konzentration verliert und gar keine Lust mehr hat, was mitzumachen.
Das ist auch, also das spiegelt sich auch tatsächlich in der Altenhilfe. Also wenn wir in bestimmte Einrichtungen da immer mal reinkommen, dann ist eigentlich immer nicht die erste Frage, ob das die Mitarbeitenden zum Beispiel bedienen können oder sowas, sondern ob die älteren Leute überhaupt Lust haben, das zu benutzen. Wollen die überhaupt Technik? Die können doch sowas gar nicht. Und die Dame ist 90, hat eine mittelschwere Demenz und die kann auch mit Technik nicht umgehen. Und auf einmal setzt man einfach mal die Person vor das Gerät und merkt dann, na Mensch, wir hätten im Leben nicht gedacht, dass das dabei rauskommt. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass sich das auch in eurem Bereich so widerspiegelt, dass eigentlich das, ja, manchmal so dieses Grundvertrauen in die technische Kompetenz und die Lust auf sich in das Thema einzuarbeiten bei den Klienten eigentlich viel höher ist, als man vorher angenommen hat.
Weil digitale Medien sind ja auch einfach so, haben so einen hohen Aufforderungscharakter, die sind so intuitiv. Also gerade wenn man mit iPads arbeitet, da hat man einfach das Gefühl, man will was ausprobieren. Das ist halt nicht so, als wenn ich sage, wir kochen zusammen, weil da muss ich mich ja kognitiv ganz anders einbringen und hier mache ich das halt spielerisch. Und das ist halt einfach so, wo man nicht merkt, man wird hochgefordert, obwohl es ein hochkomplexer Verarbeitungsprozess ist, der abgefragt wird, indem ich weiß, ich muss auf die App klicken, damit ich zur Musik komme und da passiert etwas. Nur das ist halt, das Setting ist einfach ein anderes und das macht einfach Spaß, weil man mit Musik, mit Mitspielen einfach sich ausprobieren kann.
Gab es denn auf der anderen Seite auch negative Erfahrungen? Also ich sag mal, es ist ja ein relativ großes Projekt gewesen, vieles ist da sehr positiv gelaufen, aber gab es auch Punkte, wo ihr gesagt habt, das lief nicht so gut oder wo ihr, ich sag mal, den Aufwand eurerseits total unterschätzt habt?
Also ich glaube zum einen, indem man lernt, mit den digitalen Medien auch im Administrativen umzugehen. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Allein schon das ganze Management dieser ganzen Hardware hat, glaube ich, unsere IT schon sehr gefordert. Aber auch von unseren Mitarbeitern, sag ich mal, so Infoterminals zu programmieren und wie zeitaufwendig und auch so Inhaltpflege. Also das sind halt alles Sachen, die kann man schaffen, indem man motivierte Mitarbeiter und Klienten hat. Aber das war uns, glaube ich, also mir war es am Anfang vorher nicht so bewusst, dass das so zeitraubend sein kann, ne?
Wenn man jetzt auf dieses Projekt zurückblickt, oder andersrum, wenn man jetzt mal nach vorne blickt, das Projekt Rookie ist jetzt abgeschlossen. Ich höre so im Unterton, dass ihr damit auch eigentlich sehr zufrieden seid, wie es gelaufen ist und die Erkenntnisse, die ihr daraus gezogen habt. Aber wie geht's jetzt weiter? Also ist schon das nächste Projekt in der Anbahnung oder sagt ihr, okay, reicht es jetzt erstmal mit Digitalisierung, wir konzentrieren uns jetzt auf was anderes?
Also grundsätzlich, der Zeitraum ist vorbei, der gefördert wird. Das Projekt an sich ist eigentlich für mich nicht vorbei, sondern das ist eine Grundhaltung, die wir beim Träger einfach vertreten. Das ist eine Unternehmenskultur, die sich da verändert hat zum digitalen Leben hin. egal in welchem Bereich, in dem wir uns bewegen. Und wir versuchen es in unsere pädagogischen Konzepte jetzt zu etablieren. Und wir haben Rituale geschaffen, die wir jetzt immer noch leben. Also wir haben einmal im Monat einen digitalen Stammtisch, den wir mit all unseren Klienten machen. Wir haben einen Qualitätszirkel Digitale Teilhabe gegründet, in dem auch die Rookie-Experten sich einmal im Quartal treffen, Fortbildungen bekommen. Und ich bin gerade dabei zu gucken, dass wir quasi eigene Schulungen beim Träger konzipieren, wo unsere Rookie-Experten dann auch wieder als Dozenten arbeiten können, die dann ihr Wissen wieder weitervermitteln. Und da ist gerade so, man muss halt brennen für das Thema. Mir macht das halt auch sehr viel Spaß, ne?
Wie ist denn das eigentlich? Gibt es denn dieses Programm der Stiftung Wohlfahrtspflege noch? Also wenn jetzt eine andere Lebenshilfe sagt, sie würde gerne was Ähnliches machen oder einen anderen Bereich, könnten die das einfach dort beantragen? Oder wie kann man sowas sonst noch finanzieren? Also habt ihr da eine Idee?
Ja, also ich glaube, dieses Programm Digitalisierung stärken ist erstmal ausgelaufen. Aber es gibt tatsächlich, also ich behaupte mal, wenn man sich dem Thema wirklich widmen will, dann gibt es da auch Möglichkeiten. Als Träger der Eingliederungshilfe hat man auch zum Beispiel über Aktion Mensch einfach immer Möglichkeiten. Gut, man muss auch sagen, wir hatten jetzt wirklich eine sehr komfortable Situation, dass wir eigentlich mit viel Wumms extrem viel Hardware in die Einrichtung reingeben durften, dass wir ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Klientinnen schulen konnten in kürzester Zeit. Da muss man natürlich erstmal die finanziellen Mittel auch für haben. Also es sind natürlich auch nochmal wichtige Fragen, die man dann auch an die Politik, an die Gesellschaft stellen muss. Wer soll das auch bezahlen, wenn man dann auch laufend auch Menschen, die weniger Geld haben, zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger, haben die ein Recht auf digitale Teilhabe? Ist ja eine ganz spannende Frage. Wenn ich mir mal diesen Warenkorb angucke, den es da bei Hartz-IV gibt, da sind vielleicht 2,93 € irgendwie für digitale Geschichten drin, da kriege ich ja kein entsprechendes Endgerät für. Das gilt dann auch für unsere Klientinnen und Klienten. Wer soll das bezahlen? Das sehen wir ja jetzt auch nach dem Projekt. Solche Geräte, die müssen ja auch bei Laune gehalten werden, gewartet werden. Und was passiert, wenn solche Geräte auch mal kaputt sind? Ne? Wer bezahlt das dann? Das können sich größere Träger, größere Lebenshilfen oder auch Bethel können sich das leisten. Aber das sind wichtige Fragen. Und da hilft aber ein Stück weit auch die Stiftung Wohlfahrtspflege, die jetzt auch ja zahlreiche Projekte gemacht haben für hunderte Träger, auch aus dem Bereich Altenhilfe, aus dem Bereich Kita, und die dann wirklich diese entscheidenden Fragen auch dann nochmal stellen und mit der Politik auch diskutieren. Und da muss man einfach die Frage stellen, wollen wir uns als Gesellschaft auch entsprechend digitale Teilhabe für alle leisten?
Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende und wahrscheinlich auch eine kontroverse diskutierende Frage. Also je nachdem, wie man da fragt, bekommen wir wahrscheinlich eine andere Antwort auf das Thema. Und ja, dieses Thema Refinanzierung von Digitalisierung, Refinanzierung von Hardware, von Software, das in der Sozialwirtschaft, das treibt irgendwie alle um. Das zieht sich wie so ein roter Faden ja auch durch den Podcast. Alle sagen eigentlich, wir haben total Lust, aufzumachen und verschiedene Projekte zu starten. Aber ehe man dann die Finanzierung zustande gebracht hat, ehe da irgendwas kommt, vergehen dann halt mal ein paar Monde, ich sag mal, und manchmal kommen halt Projekte leider deswegen auch gar nicht zustande. Wenn jetzt, also ihr seid ja mit den Ergebnissen aus dem Projekt auch relativ viel unterwegs, stellt das auf verschiedenen Bühnen auch mal vor auch vor anderen, ich sag mal, Lebenshilfeverbänden und Co. Was sind denn so eure 2, 3 Tipps an einen Lebenshilfeverband, der da sich vielleicht auch auf den Weg machen möchte? Was sollte der beachten bei so einem Projekt?
Ja, also wir können ja abwechselnd antworten. Ich fange mal an. Also ich kann allen nur raten, einfach zu machen, ne? Einfach zu versuchen. Wenn man da zu viele Fragen stellt, dann wird das nichts. Und ich glaube, was ganz wichtig war und was ein sehr guter Ansatz von uns war, zu sagen, wir bilden diese Tandems. Also wir nehmen sowohl Mitarbeiterin als auch Klientin als Tandem einer Einrichtung mit, um das Ganze auch zu verstetigen. Dass man sich wirklich jemanden sucht, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Klienten, der Lust auf das Thema hat und der nachher sagt, ja, ich habe auch Bock, das nachher wirklich nochmal anderen zu erklären. Na, und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und dann das Ganze noch gepaart auch mit diesem Fortbildungs-Schulungsansatz auch in einer Peer-to-Peer-Form. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und da kann man ja auch schon relativ klein starten, indem man mal sagt, man holt sich einfach mal Pixel oder ein anderes Fortbildungsinstitut und versucht das einfach mal in seiner Einrichtung, versucht das vielleicht mal mit seinem Bewohnerbeirat Und das muss man einfach mal machen und dann gucken, wie es weitergeht. Also man kann ja nicht verlangen, dass man direkt für Tausende von Euro oder Zehntausende von Euro den ganzen Hardware-Katalog sich einkaufen kann. Aber ich würde starten mit der Befähigung der Menschen und einfach mal gucken, was interessiert die überhaupt und die einfach mal mit den Medien zu konfrontieren. Und ich glaube, dann geben die den Weg auch schon ein Stück selber vor.
Genau, also auf jeden Fall die Menschen fragen, was sie sich wünschen, weil ich kann ihnen kein Thema aufdrücken, wo sie kein Interesse dran haben. Also es gibt ja auch Einrichtungen, die ganz klar sagen, die wollen halt keine Digitalisierung. Ich kann es halt auch keinem aufzwingen, ne? Und andererseits halt auch zu gucken, dass man die Klienten mit in die Pflicht nimmt, weil sie wissen, was sie lernen wollen, dass man halt auch sich die Möglichkeit eines Tandems auch in der Dozentenfrage halt auch einfach nimmt, weil wenn man einen Bewohner oder einen Klienten bei uns fragt, wie gehst du ran an die digitalen Medien, ist oft das Niveau, was eher schneller verstanden wird, als wenn ich einfach jemand aus der IT-Abteilung da hinsetze, der guckt sich ein Tablet an und sagt, ihr müsst dann mal dahin klicken, dahin klicken, dahin klicken. Das verstehe selbst ich ja manchmal nicht. Und das heißt, da muss man halt einfach gucken, wer kann das Thema gut transportieren und wer hat auch Lust, dieses Thema zu verstetigen und auch mal bei einem Kostenträger oder so auch durchzukämpfen. Weil ich sag mal, wir haben jetzt in unseren Hilfeplänen diese digitale Teilhabe verankert, haben gesagt, wir haben digitale Experten ausgebildet. Die brauchen einfach Zeit, damit sie genau ihr Wissen auch transportieren können. Und wir brauchen halt auch Zeit, um sie dahin zu begleiten, weil es ist Normalisierung. Das ist im Leben, spielt digitales Leben einfach auch eine große Rolle. Und dafür müssen wir ihr Wissen auch mit ihnen trainieren. Und es muss ständig halt geübt werden. Sei es der EC-Automat, der bedient werden muss, sei es die Nachrichten, die an den Betreuer über das Amulett begleitete Wohnen über das Smartphone gesteuert werden müssen. Halt, man muss einfach gucken, dass es normales Thema ist, das im Alltag passt, sodass es durch jeden gelebt werden kann, durch den Mitarbeiter und auch durch den Klienten oder Nutzer, Bewohner.
Ich würde auch vermuten, dass es relativ wichtig ist, dass man eine dedizierte Person so als Projektmanager dafür einsetzt, also so nebenher laufen lassen, funktioniert wahrscheinlich eher nicht.
Nee, es muss schon jemand sein, der das auch ein bisschen für den Gesamtträger sehen kann, weil ich sag mal, wenn man ein Projekt plant und sagt, wir machen da einfach mal ein kleines Projekt und das ist auch schön, wir machen kleine Kurse, danach können alle mit dem Computer umgehen, kann auch funktionieren, aber ich glaube, das hat ja als eine Haltungsfrage eines Trägers. Möchte ich dieses Thema als globales Thema sehen und möchte auch, dass meine Mitarbeiter digital arbeiten, ich möchte, dass die Klienten verstehen, warum wir arbeiten, wie wir arbeiten. Wir möchten, dass sie sich sicher überall bewegen, im ganz normalen Teil der Gesellschaft. Und dann ist es halt eine Entscheidung des Trägers zu sagen, es verankert sich in allen, ne? Also ob wir eine App machen, die Mitarbeiter nutzen, ob wir unsere Dokumentation umstellen oder ob wir auch einfach wir selber unsere Teamsitzung auch über ein Online-Portal anbieten, damit nicht jeder für 2 Kilometer für eine halbe Stunde eine Dienstbesprechung irgendwo hinfahren muss.
Genau, das ist absolut richtig. Und man kann es ja auch so ein bisschen, also ich sehe das auch als Investition, gerade auch ein Stück weit in die Mitarbeitergewinnung. Also wir sehen nach wie vor, dass wir verhältnismäßig wenig Probleme haben, auch kompetente Fachkräfte zu gewinnen. Weil wir, glaube ich, ja auch mit einer sehr mitarbeiterorientierten Haltung dann auch in den Tag starten und einfach als oberste Prämisse auch haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich hier wohlfühlen. Und dazu gehört für mich auch einfach eine vernünftige digitale Ausstattung, die dann auch zukünftig ja immer mehr noch auf die Trends im Moment angucken mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT. Das wird ja alles in 1-2 Jahren, da wird schneller gehen, als man denkt, in unseren Alltag kommen. Und da müssen wir einfach jetzt schon gut aufgestellt sein. Ne? Oft wird es jetzt noch als Belastung empfunden und hin und wieder gesagt, können wir doch vielleicht einfach auf Papier machen. Aber das kann man sich abschminken. Ne? Das wird alles mehr. Und ich wage mal zu behaupten, dass in 10 Jahren auch wirklich viele, viele Arbeitsplätze sich umstrukturiert haben werden. Und da müssen wir jetzt schon gut aufgestellt sein.
Ja, also Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil im Recruiting, ich glaube, das haben auch noch nicht alle Träger leider so verstanden. Also von daher auch gut, dass ihr da eine Vorreiterrolle bei euch einnehmt. Wenn man sich jetzt mal die Wünsche eurer Klienten und eurer Mitarbeiter ansieht und auf der anderen Seite das Angebot an Softwarelösungen, Hardwarelösungen da draußen, also auf Anbieterseite, deckt sich das denn schon oder gibt es bestimmte Bereiche, wo das noch auseinandergeht, wo ihr sagt, hey, eigentlich hätten wir total gerne genau dafür eine Lösung gehabt, aber wir haben einfach keinen Anbieter gefunden, der das zufriedenstellend abbilden kann.
Also ich glaube, wir haben innerhalb des Projektes sehr viel ausprobiert. Wir haben auch geguckt, was funktioniert. Ich glaube, manchmal ist es halt gar nicht mal, dass es so groß verändert werden muss, sondern dass einfach mal Bilder ersetzt werden müssten oder nicht so viel Prosa in manchen Erklärungen drin ist, wo man einfach den Kern der Aussage manchmal klarer darstellen müsste. Da würde ich mir manchmal mehr Kooperation von Anbietern wünschen, die einfach mal sagen, ich gehe auf irgendeinen Träger und Anbieter zu, der, ob es aus der Altenhilfe oder der Eingliederungshilfe ist, was bräuchtet ihr, damit ihr auch von uns angesprochen werdet? Das passiert einfach noch zu selten. Das passiert in Projekten, weil wir offensiv auf die Anbieter zugehen und dann hat man auch Glück, dass man da gute Kooperationspartner findet und viel mit denen gestalten kann.
Okay, ja, das stimmt. Also manche Anbieter, ich sag mal, ich glaube, je größer die Anbieter werden, desto schwieriger wird es dann auch, mit denen darüber zu sprechen, dass sie ihre Produkte individualisieren für bestimmte Teilbereiche. Also den, ich kann beide Seiten ehrlich gesagt verstehen, dass ihr natürlich sagt, hey, es müssen eigentlich Sachen angepasst werden, damit wir es richtig nutzen können. Und der Anbieter aber sagt, naja, Mensch, aber gerade haben wir nicht die Ressourcen und sowieso. Und naja, das ist richtig. Ja. Abschließende Frage. Wenn ihr euch eine Sache wünschen könntet für die Zukunft, also sei es jetzt regulatorisch, politisch oder aber auch auf Anbieterseite, was wären das?
Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass auch flächendeckend wirklich die politischen Möglichkeiten geschaffen werden für Digitalisierung. Also dass man einfach sagt, das ist ein wichtiges Thema und was in Teilen auch wirklich schon passiert, dadurch, dass es eine Stiftung Wohlfahrtspflege auch aufnimmt, aber dass die Politik wirklich sagt, ja, das Thema ist uns wichtig und wir stellen auch entsprechende Mittel dann wirklich zur Verfügung, sowohl für den Träger, für die Struktur als auch für die Menschen. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir da auch hinkommen werden. Aber es geht mir alles noch ein bisschen zu langsam. Also das würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkommt und dass einfach auch Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, dass sie auch einfach ein Recht haben auf digitale Teilhabe und dann auch entsprechend finanziell da unterstützt werden.
Genau, also das sehe ich ähnlich. Wir brauchen einfach eine Refinanzierung oder als Hilfsmittel. Ich sage mal, es gibt viele Menschen, da ist es wirklich noch Unterstützung im Alltag und damit sie normal leben können oder ihre Teilhabe gestalten können. Das sollte vielmehr dann auch so angesehen werden. Und ich würde mir halt wünschen, dass inklusive Bildung, egal zu welchem Thema, viel mehr gelebt wird. Also dass wir gar nicht mehr unterscheiden müssen, welcher Mensch mit welchen Voraussetzungen kommt. Der hat eine kognitive Einschränkung, hat eine körperliche Einschränkung. Oder ist eine Fachkraft aus dem Dienst, sondern wir müssen einfach lernen auf Augenhöhe, weil so nähern wir uns jedem Thema, ob es digital sein ist oder ein anderes Thema. So kann man viel mehr bewegen, als wenn man so versucht, sich in Cluster einzuteilen. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, Jerome, Christina, ganz lieben Dank für eure Zeit und für die spannenden Einblicke. Ich glaube, die Podcast-Hörer wird es auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, bis bald.
Sehr gerne.
Vielen Dankeschön. Dank. Tschüss.
Ciao.